Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Bei Inside VfL schauen wir heute zurück ins VfL-Fußballjahr 2025. Was waren Highlights, was vielleicht auch Lowlights? Natürlich der Abstieg, klar. Und was bringt das Jahr 2026 für unseren VfL?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, hallo liebe VfL-Fans, auf ein letztes in diesem Jahr, heute mit Christian Schürmann von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Und Stefan Döring von der Funke.
Grüße zusammen, hallo.
Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum ebenfalls und lass uns direkt mal zurückgucken auf vergangenen Samstag. Das Jahr ist dann doch nicht so ganz schön geendet wie erhofft, also zumindest nicht mit 3 Punkten. Schön war es irgendwie trotzdem in Teilen. Obwohl der späte Ausgleich aus VfL oder aus gegnerischer Sicht nicht so elegant war und uns ein bisschen den Weihnachtsmarktbesuch da vermiest hat.
Ja, es war so ein bisschen, ja, es war ein träges Ende zum Jahr. Es war irgendwie gegen Hannover in der Woche davor war es so ein Unentschieden. Das hat man gerne mitgenommen. Jetzt war es so ein Unentschieden. Das hat sich eher angefühlt wie eine Niederlage. Hätte jetzt bestimmt nicht sein müssen vor Weihnachten. Ich glaube, hätten sich alle gewünscht, dass man dann mit einem Sieg irgendwie in die Winterpause geht. Aber im Endeffekt geht das okay, so das Unentschieden. Man hat gesehen, dass die Mannschaft ein bisschen fahrig aufgetreten ist, ein bisschen unkonzentriert. Uwe Rösler hat das ja nachher dann in der Pressekonferenz gesagt, da war einfach auch die Luft raus. Das sind super viele junge Spieler, die noch nie eine Profisaison gespielt haben, noch nie so ein Pensum hatten. Das hat man dann auch gesehen, dass dann zum Schluss halt auch einfach dann der KSC da die paar Körner mehr hatte, dann den Ausgleich gemacht hat. Aber trotzdem konnte man auch da wieder Positives mitnehmen. Francis Onyeka wieder einen Doppelpack gemacht. Die Standards haben dieses Mal funktioniert. Gegen Hannover hatte man keine einzige Ecke. Jetzt hat die erste Ecke dann gereicht und es war ein Tor. Deswegen, das waren Sachen, Francis Onyeka, der rausgestochen hat. Philipp Hofmann, der an beiden Toren beteiligt war. Maxi Wittek, der an beiden Toren beteiligt war. Da waren trotzdem, auch wenn es jetzt ein Unentschieden war, das vielleicht ein bisschen bitter war, weil man geführt hat, trotzdem vieles bei, was man jetzt mit ins neue Jahr nehmen kann und auf das man aufbauen kann.
Gibt es wenig hinzuzufügen. Also es war ein am Ende leistungsgerechtes 2-2, würde ich behaupten. Ist es gut zu sehen, hat Philipp Hofmann auch so schön gesagt, dass man 2 Tore schießt, obwohl man eigentlich ein schlechtes Spiel macht. Weil spielerisch ist der VfL Bochum unter Rösler, sagen wir mal, das ist noch ausbaufähig. Ich glaube, das ist auch definitiv ein Thema, was in der Winterpause nochmal angegangen wird. Bisschen problematisch aus meiner Sicht ist tatsächlich, dass du wieder 2 Gegentore kassierst, die dann ja auf eine Art und Weise fallen, ja, was einfach wirklich unnötig ist. A, die Flanken müssen verhindert werden. Auf der einen Seite war es, glaube ich, Kjell Wethjen vor dem ersten Gegentor. Beim zweiten Gegentor war es Francis Onyeka, der seinen Gegenspieler laufen lässt. Aber das ist, am Ende ist es, glaube ich, tatsächlich normal, dass die Jungs, also die jungen Jungs, 18, 19, wie sie sind, dann am 21. Oder am 20. Dezember dann auch platt sind nach einer Hinrunde. Also von daher Mund abputzen und ich glaube, jeder ist mit 21 Punkten nach der Hinrunde zufrieden, vor allem wenn man Anfang Oktober noch bei 3 Punkten stand.
Und man muss ja auch sagen, es waren ja auch nicht die schwachen KSC-Spieler, wie man es vielleicht kurz erwartet hat, weil rot gebeutelt und so. Das war ja überhaupt nicht der Fall.
Nein, in diesem Kader beim KSC steckt ja auch deutlich mehr. Das haben sie gerade am Anfang der Saison ja auch gezeigt. Und sie haben natürlich gegen Mannschaften verloren, die alle jetzt oben drin stehen, ne? Also in den letzten 5 Wochen. Und von daher, es war klar, dass sie nicht ganz so schlecht sein werden. Ich hatte schon gedacht, dass Bochum, ich habe es ja auch getippt, dass Bochum gewinnen würde, weil sie einfach nochmal alles raushauen werden. Aber ja, das ist am Ende nicht gereicht hat. Okay, aber das, wie gesagt, gegen die Mannschaft muss sich, glaube ich, dann keiner grämen, dass es am Ende nur zum 2-2 gereicht hat, obwohl die Spieler haben es ja getan. Also das ist ja
eben ist ja auch ein gutes Zeichen. Ja, und man war ja auch eigentlich dran, ne? Wenn Mats Panewicht in der ersten Minute, zweiten Minute reinmacht, dann wer weiß, wie das dann ausgeht. Ne? Ist immer so, hätte Fahrradkette, aber man hätte ja die Chance gehabt, das Spiel auch durchaus zu gewinnen. Deswegen, man muss da jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken und sagen, das war jetzt nichts. Das war eine ordentliche Leistung für das, was es war. Ne? Also das, was du jetzt meinst, ist Ende Dezember. deswegen, das ist vollkommen okay. Man hat nicht verloren, man hat einen Punkt mitgenommen. 3 Punkte wären schöner gewesen, ist jetzt aber so.
Ja, zwischenzeitlich standen ja auch diese 6 Punkte vor Weihnachten im Raum. Ja. Na, sind dann halt
sind
zwei geworden, mein ja, Gott.
Besser als null.
Aber ich finde ja auch, also wenn wir den Rückblick wagen, das hat ja Uwe Rösler in der Pressekonferenz so ein bisschen schon angedeutet, hat der VfL ja auch nochmal als Reel gepostet und das ist ja auch die gesunde Sicht auf die Dinge, finde ich auch aus Fansicht. Wenn man sieht, woher wir gekommen sind, so ne, als Uwe Rösler übernommen hat, also überhaupt in diese Saison zurückgeblickt und ins Jahr auch zurückgeblickt, also da enden wir doch sehr viel besser, als es angefangen hat. Es gab einen Abstieg, eine Trainerentlassung, ein Abschiedsspiel. So.
Ja.
Also irgendwie viel passiert dieses Jahr, ne?
Ja, das lässt sich so ganz gut zusammenfassen. Und irgendwie war das 2-2 gegen den KSC dann auch so eine Art Spiegelbild dieser, zumindest mal dieser Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Und wenn du das ganze Jahr ansprichst, ist natürlich ja unfassbar turbulent gewesen. Deutlich turbulenter, als man das vielleicht noch erwartet hatte, als Dieter Hecking letztes Jahr übernommen hatte. Ja, dass man dann am Ende absteigt, obwohl man die Bayern schlägt, ist nach wie vor, also für mich auch trotz des Kaders, unerklärlich. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Abstieg mit diesem Kader alles andere als nötig gewesen war. Also nötig sowieso nicht, aber dass der durchaus zu vermieden gewesen wäre. Und ja, dann kamen die Turbulenzen hinzu, man macht mit Dieter Hecking weiter, dann gab es noch diese Aufsichtsrat oder die Präsidiumswahl, was intern im Club ja auch ein bisschen für Furore oder ja Theater gesorgt hat. Also ich glaube, jeder in Bochum und beim VfL ist froh, dass nach dem Spiel, glaube ich, in fast allen Büros dann auch die Stifte fallen lassen worden sind, so.
Ja, es gibt 2 klare Brüche in diesem Jahr und das war einmal quasi, was nach dem Bayern-Spiel passiert ist. Das war dann einfach der Downfall, wie Uwe Rösler sagen würde. Da ging es einfach bergab im Sturzflug und dann die Verpflichtung von Uwe Rösler. Das waren die 2 Brüche, dann ging es einmal bergab und dann ging es wieder steil bergauf. Und am Ende steht man jetzt da, ja, plus minus null, würde ich fast sagen. Klar, man ist abgestiegen, das kann man jetzt auch erstmal nicht rückgängig machen, aber man hat sich gut gefangen. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn man jetzt mal, weiß nicht, Beispiel Bielefeld oder so anguckt, das hätte auch noch deutlich schlimmer ausgehen können, dass man vielleicht einen Trainer findet, der nicht so gut zum VfL gepasst hätte und dann hätte man noch...
Markus Anfang meinst du? Meinst du Markus Anfang
zum Beispiel? Also und auch andere, die mir da direkt einfallen. Ja. Aber es hätte ganz anders ausgehen können. Man hätte jetzt auch auf dem Abstiegsplatz stehen können. Man könnte auch jetzt den zweiten Trainer entlassen haben. Ne? Also es geht im Fußball einfach sehr, sehr schnell. Und da muss man dann auch einfach mal sagen, Hut ab, dass man das so gut abgefangen hat. Innerhalb von wenigen Monaten. Da schaffen nicht viele Vereine und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen. Ich glaube, deswegen kann man auch positiv in die Rückrunde gehen und trotzdem noch Hoffnung haben, den Anschluss nach oben zu schaffen.
Was bleibt euch aus diesem Fußballjahr aus VfL-Sicht noch in Erinnerung, so wenn wir jetzt in ein paar Jahren da drauf gucken? Ich glaube, 2025 werde ich immer mit Toto verbinden, auf jeden Fall, mit der Säule. Damals war ich im Stadion, als die Säule entblößt wurde, solche Dinge. Das war auf jeden Fall so der emotionalste Höhepunkt, würde ich sagen. Was noch?
Also aus meiner Sicht ist es, also jetzt, wenn man gesamtvereinspolitisch drauf guckt, glaube ich tatsächlich die Entscheidung pro Dirk Dufner, die gefällt wurde, weil die den VfL Bochum bei jetzigem Wissensstand tatsächlich dann doch ein bisschen zurückgeworfen hat, weil die Transferphase im Sommer... Ja, man muss es so sagen, es haben die wenigsten Spieler haben gezündet. Klar kannst du, wenn du jetzt auf den Kader guckst, der am Samstag gegen den KSC auf dem Bogen stand. Du hast mit Kjell Wethjen, mit Francis Onyeka, mit Leandro Mogalla, mit Philipp Strompf, mit Farid Alfa-Ruprecht. Es sind Spieler gewesen, die alle im Sommer gekommen sind. Aber es ist einfach eine Unwucht im Kader drin, die wir an dieser Stelle ja auch schon mehrfach besprochen haben und wo auch Uwe Rösler sagt, also an 2-3 Stellen wünschte er oder wäre vielleicht eine Alternative dann schon ganz nett. Ne? Das betrifft vielleicht gar nicht mal so sehr die Flügel, wie wir das immer alle gedacht haben, weil Uwe Rösler, wir hatten den im Interview, also es kommt jetzt vor Weihnachten auf watz.de auch nochmal ein Interview mit Uwe Rösler für euch da draußen, könnt ihr gerne dann nochmal reinlesen, wir verlinken es dann hier auch, sobald es online ist, aber er sagte zum Beispiel, Kochi Miyoshi und Moritz Bruni-Quarteng, wenn die fit sind, sind das seine Flügelalternativen. Wo er gar keine Alternativen hat, ist zum Beispiel der Linksverteidiger. Also das ist so ein Fall. Oder in der Innenverteidigung ist vielleicht auch mit Noah Losli und Philipp Strumpf, die machen das aktuell sehr, sehr solide und aus meiner Sicht auch wirklich gut, aber ein bisschen mehr Tempo wäre da vielleicht gar nicht verkehrt. Es fehlt einfach dieser zweite Neuner. Mit Ibrahim Sissoko ist zwar im Sommer sehr, sehr viel Geld investiert worden in einen Stürmer, der spielt überhaupt keine Rolle. Das gleiche gilt für den Leihspieler Michael Obafemi oder die Idee hinter Matis Clarissia aus der dritten französischen Liga in die zweite Liga in Deutschland zu holen. Ja, die verstehe ich auch noch nicht so ganz, ne? Um das mal so positiv ausdrücken zu wollen. Für die Regionalligamannschaft ist der, glaube ich, ganz gut. Aber ja, das zeigt eben so, ja, aber es zeigt halt, dass im Sommer die ein oder andere Stellschraube vielleicht hätte anders gedreht werden müssen, um in dieser Saison so richtig konkurrenzfähig zu sein. Weil Rösler, das muss man nochmal dazu sagen, hat aus diesem Kader aktuell das Maximum, glaube ich, rausgeholt.
Ja, das ist, ich glaube, da sind wir dann schon fast bei dem Ausblick auf die Winterpause. Was kommt da jetzt? Was schafft die neue sportliche Leitung? Also diese Idee, keinen Sportdirektor mehr zu haben, sondern es auf mehrere Schultern zu verteilen. Was springt dabei rum? Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen nächsten Monat zeigen. Ich bin da optimistisch. Ich glaube, da, also ich meine, das hast du jetzt nicht so gesagt, aber es gibt ja nur Luft nach oben im Vergleich zur letzten Transferphase. Deswegen bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt, um auf deine Frage zurückzukommen, von wegen, was ist noch so hängen geblieben. Bei mir ist noch ein entscheidender Moment, finde ich, ist die Entscheidung pro Timo Horn. Die war auch dieses Jahr. Also man hat alle das Jahr angefangen mit Patrick Treves als Stammtorwart und auch lange an ihm festgehalten und dann irgendwann die Entscheidung getroffen, noch unter Dieter Hecking. Timo Horn wird Stammtorwart und das war natürlich die absolut richtige Entscheidung, nicht nur jetzt nachwirkend, sondern auch immer noch, auch wieder gegen Karlsruhe, da die letzte Chance vor der Halbzeit, wieder Weltklasse gehalten und ich glaube, man kann wirklich jedes Spiel diese Saison mindestens eine Weltklasse-Parade von ihm raussuchen und das ist dann ja auch das, was du sagst. Man hat jetzt so seine Innenverteidigung gefunden mit Strumpf und Losli, aber auch die sind nicht perfekt und da kommt dann halt irgendwie so ein Timo Horn ins Spiel, der für mich der klar beste Torwart, da werden die Schalker jetzt aufschreien, aber der klar beste Torwart in der zweiten Liga ist.
Sollen sie doch.
Ja eben, es könnte mir nicht egaler sein, aber deswegen, das ist auch so eine Entscheidung, die vielleicht klein wirkt und jetzt auch schon ein paar Monate in der Vergangenheit liegt, aber die jetzt in der zweiten Liga so viel ausgemacht hat und so viele Punkte mittlerweile gerettet hat und da auch nochmal dann das Lob an Timo Horn. Wie hat Ralf das genannt? Das Timo Horn Lob der Woche.
Genau.
Ja, ja, genau, das darf auch in der letzten Folge vor Weihnachten nicht fehlen.
Ja, ist ja so, ohne ihn würden wir jetzt noch ein bisschen bedröppelter wahrscheinlich in die Feiertage gehen, ein bisschen mehr mit Angst vorm Abstieg oder wie
auch immer. Ich glaube nicht nur ein bisschen. Also wenn man das zusammenzählt, sind das bestimmt 5, 6, 7, also vielleicht sogar 8 Punkte, die Timo Horn im VfL Bochum gerettet hat. Also allein der Punkt in Hannover ist inzwischen ja sogar wirklich viel wert, weil die Konkurrenz hinter dem VfL hat am Wochenende auch gewonnen. Also der Abstand ist nur bei 4 Punkten auf den Relegationsrang und nach oben sind es, glaube ich, 12.
Ja, ja, zweistellig auf jeden Fall.
Also man ist halt deutlich, deutlich näher am Abstiegsplatz dran, aber Uwe Rösler hat es ja auch realistisch eingeordnet. Abstiegskampf bis zum Ende der Saison, beziehungsweise bis dann, wenn die 40 Punkte erreicht sind. Und dann gucken wir mal, was über den Sommer hinaus möglich ist. Aber nochmal, wenn wir jetzt vielleicht tatsächlich auf 2026 vorausblicken und auf die Transferperiode, die du gerade schon angesprochen hast. Ja, Uwe Rösler hat so schön auf der PK gesagt, im Idealfall gehst du besser aus einer Transferperiode, als du reingehst. Und das zeigt ja schon, zeigt schon so ein bisschen, dass er da auch intern, glaube ich, 1, 2 Veränderungen fordert. Im Interview, da greife ich jetzt schon mal vor, hat er gesagt, er glaubt nicht, dass es viel Veränderungen geben wird, aber ich glaube, so auf 1, 2 Positionen wird sich definitiv was tun. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Erhan Masovic massiv unzufrieden ist mit seiner aktuellen Situation. Der spielt unter Uwe Rösler gar keine Rolle, auch wenn der Trainer gesagt hat, er hätte sehr gut trainiert. Vor dem Hannover-Spiel war es, glaube ich. Aber man sieht's ja, ne? Nicht eine Minute, seitdem Rösler da ist. Ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass Matuš Bero vielleicht eine Veränderung nochmal sucht, weil er nächstes Jahr die Weltmeisterschaft spielen will, sollte die Slowakei sich qualifizieren. Aber selbst für diese Qualifikationsspiele braucht Bero Spielpraxis. Und wir haben jetzt alle gesehen, also gerade im zentralen Mittelfeld, wenn alle wirklich da sind, ja, dann wird's für ihn schwierig.
Ja, das ist ja das Ding. Es gibt ja Sollbruchstellen im Kader. Das ist ja so. Es gibt ja Kandidaten, die vielleicht auch selber daran interessiert sind, den VfL zu verlassen. Und auch teilweise bei den Profis nicht mal wirklich im Training eine Rolle spielen. Also so ein Colin Kleine-Bekel zum Beispiel, kann ich mir zum Beispiel jetzt auch nicht vorstellen, dass der, als er aus Kiel gekommen ist, gedacht hat, okay, ich spiele jetzt Oberliga. Das ist
Regional. Es ist immer ein Regionalliga.
Regionalliga, Entschuldigung. Das ist nicht das, was sich so ein Spieler vorstellt. Das Gleiche gilt für andere Spieler, Ibrahim Sissoko, Clarissa, die auch sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt haben. Deswegen, ich glaube, man kann da ohne viel Wirbel in der Mannschaft, für zu viel Wirbel in der Mannschaft zu sorgen, problemlos ist das nie, ne? Aber kann man einen Spieler verkaufen, loswerden, von der Gehaltsliste streichen und dafür dann wieder andere holen und vielleicht auch mal ein bisschen Tiefe schaffen in der Innenverteidigung, in der Außenverteidigung. Auf den Flügeln, im Sturm, eigentlich überall außer im Mittelfeld fehlt einem ja die Tiefe und deswegen, ja.
Bei Colin Kleine-Bekel vielleicht noch einmal kurz, der kommt halt aus einer sehr, sehr langwierigen und schweren Verletzung. Also ich glaube, da war schon so ein bisschen eingeplant, dass der wirklich Zeit braucht. Der spielt in der Regionalliga, spielt er auch ganz gut oder hat ganz gut gespielt jetzt Richtung Jahresende. Bei dem kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein Leihkandidat ist, ne? Dass der in der zweiten oder dritten Liga irgendwo anders dann nochmal in der Rückrunde die Spielpraxis sammelt, um dann ab Sommer eine richtige Rolle zu spielen. Und ansonsten sind es eben die Spieler wie angesprochen, ne? Aber da wird das Problem, also man würde sie gerne loswollen, ein Obafemi, ein Sissoko. Da gehören allerdings ein paar andere Parteien noch zu, ne? Also bei Obafemi ist es dann mal mindestens noch der FC Burnley mit als Stammclub. Er ist ja nur ausgeliehen. Sissoko hat ein Gehalt, was, glaube ich, nicht viele Clubs dann bereit sind zu bezahlen nach so einem katastrophalen halben Jahr. Also da ist aktuell vielleicht sogar der Wunsch mehr Vater des Gedanken, die abgeben zu können, als es der Realität entspricht.
Ja. Ja, einen Namen haben wir schon länger nicht mehr genannt.
Fanfrage der Woche.
Also das findet zumindest Christian, er hat uns bei WhatsApp geschrieben, das könnt ihr auch jederzeit tun übrigens.
Machst du es? Nicht ich.
Das sagt Christian, nein, ein Hörer/Zuschauer von uns, wissen wir nicht. Was wird 2026 aus Samuel Bamba? Es sei ein Name, den wir lange nicht mehr, wo wir lange nicht mehr drüber gesprochen haben. Stimmt, müssen wir jetzt mal auch zugeben hier. Daran angeschlossen die Fragen, wie sehen wir seine Entwicklung und sei er nicht auch eine Lösung für die Außenflügel?
Ich meine, in erster Linie ist jede Verstärkung auf den Flügeln erstmal eine Verstärkung. Das ist einfach so, haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, im Moment spielen eigentlich ausgebildete Zentrumspieler auf den Flügeln oder sind die Alternativen auf den Flügeln mit Miyoshi und Quateng. Deswegen würde es so oder so schon mal gut tun, wieder einen Flügelspieler im Kader zu haben. Allerdings würde er eh erst im Sommer wahrscheinlich kommen, es sei denn, der VfL zieht die Reißleine bei der Leihe. Ne? Aber die Leihe geht eigentlich bis zum Juni. Das heißt, es wäre eigentlich wieder was für nächste Saison, nicht für die Rückrunde. Ist in der zweiten niederländischen Liga, macht er seine Spiele aber jetzt auch nicht überragend, so wie ich das jetzt von den Zahlen einschätzen kann. Ein Assist diese Saison ist jetzt nicht die Werte, die man vielleicht sich erhofft aus der zweiten niederländischen Liga. Aber klar, die werden ihre Leute da haben, die werden genau wissen, wie er performt, wie fit er ist. Und deswegen in erster Linie ein Flügelspieler mehr im Kader wird so oder so erstmal nicht schaden. So,
ja. Böse Zungen behaupten ja, es wäre auch nicht viel schlechter als das, was Farid Alfa-Ruprecht in den letzten Spielen angeboten hat. Aber nein, also ich glaube, die Leihe in Holland tut ihm ganz gut. Er hat jetzt 15 Spiele in der Liga gemacht. Der wird die Rückrunde auch noch da bleiben. Also es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Leihe irgendwie aufgelöst wird. Und dann muss man eben schauen, wie die Clubs, wie der Spieler es ab Sommer bewerten, ob es eine Möglichkeit für ihn gibt. Ist ja auch ein neuer Trainer mit Uwe Rösler, der Sammy Bamba ja gar nicht kennt oder nie mit ihm gearbeitet hat. Vielleicht will er sich den dann auch einfach mal angucken. Aber Christian spricht ja richtig an. Also irgendwie einen so einen schnellen Flitzer nochmal. Vor allem dadurch, dass Gerrit Holtmann jetzt ausgefallen ist, hat sich das richtig bemerkbar gemacht. Wobei die linke Seite noch gar nicht mal das Problem war, weil Kjell Wethjen hat da sehr, sehr ordentliche Spiele gemacht. Nehmen wir mal das Ding in Hannover aus, wo der, glaube ich, auch einfach platt war. Aber dir fehlt einfach aktuell die Alternative auf dem rechten Flügel, weil Farid einfach, also so ehrlich müssen wir sein, er war, also vor allem am Samstag fand ich den katastrophal. Ich habe die Noten gemacht, ich habe ihn mit einer 4-5 bewertet, weil ich kurz vor Weihnachten nicht gänzlich die Keule rausholen wollte, ehrlich gesagt. Aber er hätte auch deutlich schlechter noch bekommen können.
Wie gnädig.
Ja, ich meine, es ist ja eigentlich auch ein Trend, der jetzt die letzten Spiele sich fortgeführt hat. Kann natürlich auch der ist ultra jung, auch erste Profisaison.
Der ist durch, körperlich, ne, und genau, mental auf jeden Fall.
Deswegen, aber allein deswegen ja schon da eine Alternative zu haben, dem mal eine Spielpause zu gönnen oder so, wäre halt einfach auch wertvoll.
Genau, ja. Genau, das ist genau mein Punkt. Also du brauchst eigentlich jemanden, hinter dem er sich entwickeln kann. Und die Möglichkeit gibt's halt gerade gar nicht. Also ist es so ein Spieler, den bringst du vielleicht in der 45. Minute, in der 70. Minute, quasi genau andersrum zu dem, wie jetzt mit Miyoshi vorgegangen wurde, ne? Aber bei Miyoshi war auch einfach ganz klar, er stand nicht in der Startelf, weil er nicht 100% war. Er konnte nicht 70, 90 Minuten gehen, hat Rösler gesagt, deswegen kannst du ihn nicht bringen in der Startelf. Mhm.
Ja, im Fall von Bamba unter Uwe Rösler sagt niemals nie, ne? Auch ein Losli war ja schon eigentlich irgendwo ins Nirvana abgeschoben gefühlt. Ja. und kommt dann wieder zurück. Dann lass uns noch mal kurz ein paar Fanschals vergeben, die letzten des Jahres.
Tippspiel.
Zwei Gewinner haben wir diesmal. Einmal Bochumer Junge 8. Wichtig. 23 Punkte hast du gemacht und genau. Und Kleinski hat 20 Punkte gemacht und damit Glückwunsch. Schreibt uns gerne eine Mail, ganz wichtig. Mail. Das ist der einzige Kanal. Aber ansonsten könnt ihr Mails auch sonst schreiben, auch wenn ihr keinen Fanschall gewonnen habt. Auch jederzeit. Irgendwas. Und schreibt uns irgendwas. Genau, zum Beispiel. Ja, ansonsten war's das, denke ich, für dieses Jahr.
Ja, tippen müssen wir nicht. Tippen
genau. Ist noch nicht so weit wieder. Ja. Beim VfL ist jetzt auch erstmal ein bisschen Pause angesagt. So wie bei uns. Am 29. machen wir keine Folge. Wir kommen wieder am 5. Januar. Also erst im neuen Jahr, was ja gar nicht so weit weg ist. Dann würde ich sagen, frohe Feiertage euch.
Genau. Guten Rutsch.
Kommt gut rüber.
Genau, schöne Weihnachten, guten Rutsch allen VfL-Fans. Auf ein gutes 2026.
So, danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis dann.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.